In der heutigen Episode Deals Crunch sprechen Paul und ich über die Hochzeit von Jeff Bezos in Venedig. Wir sprechen im Bigger Picture über Private Credit, über europäische Raumfahrt und regulatorische Divergenzen zwischen der EU und US-Behörden. Und im Deep Dive geht es heute um RTL, die Sky Deutschland übernehmen. Viel Spaß dabei.
Welcome to Deals Crunch. Dein Private Markets Deep Dive aus der Morning Crunch Redaktion. Dieser Podcast wird unterstützt von Naro, Deutschlands größter App für Private Equity. Disclaimer, dieser Podcast dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Deals Crunch. Paul, schön, dass du da bist.
Ja, schön, dass du da bist, Hendrik. Wahrscheinlich frisch aus Venedig gelandet.
Ja, natürlich. Also ich glaube, jeder, der was von sich hält, war am Wochenende in Venedig.
So ist es. Bis auf natürlich meinen Mitgründer Gregor, der sich wahnsinnig aufgeregt hat über diese Jeff Bezos Hochzeit.
Er war nicht eingeladen.
Er war, glaube ich, nicht eingeladen.
Er war nicht. Ja, das tut mir leid. Dann auch nochmal liebe Grüße an Gregor an der Stelle. Aber tatsächlich ist das ganze Thema schon, ich würde es eher amüsant bezeichnen. Also ich habe tatsächlich irgendwie nicht so eine richtige Meinung dazu, aber Paul,
kenn ich gar
wir haben noch von dir. Wir haben da im Vorfeld eine ganz interessante Zahl rausgefunden.
Ja, genau, weil ja diese Aufregung besteht darüber, wie viel diese Hochzeit gekostet hat. Und zwar wird ja mal gerechnet von bis zu, also grob 30 Millionen US-Dollar. Mhm. Wir haben das mal ins Verhältnis gesetzt zu dem Vermögen von Jeff Bezos, der aktuell beim Bloomberg's Billionaire-Index so mit 233 Milliarden Privatvermögen gelistet wird. Das heißt, wenn man das dann umlegt, also das Verhältnis umlegt, den Normalverbraucher in Italien, den durchschnittlichen Italiener, wäre das in etwa so, als hätte der normale Italiener 23 Euro für seine Hochzeit ausgegeben.
Ja, also, und ich finde, da darf man sich dann nicht beschweren. Also das war dann ein Schnapper.
Das war ein richtiger Schnapper für den Jeff. Was ich viel trauriger an der Sache finde, ist ja, dass du dann zu deiner Hochzeit so Leute einlädst, die du ja wirklich, also so Kardashians und Co., mit denen du ja nichts, also die haben ja nichts persönlich zu tun mit dir. Das sind ja einfach nur so, sagen wir so, Sprenkerle, so ein bisschen, damit es schön gut aussieht in der Presse, aber es ist ein bisschen sad.
Ja, also die Zuhörerinnen und Zuhörer können ja gerne auch nochmal Bezug nehmen und uns schreiben. Wie sie denn das ganze Spektakel in Venedig aus der Presse wahrgenommen haben?
Yes, nicht aus dem Morning Crunch. Wir haben ehrlicherweise sehr wenig darüber berichtet.
Ja, weil Gregor sauer war, weil er nicht eingeladen war.
Genau.
Das dachte ich mir. Paul, wir haben letzte Woche über Secondaries gesprochen und da ist etwas Spannendes passiert in der letzten.
Ja, und zwar von der Milliardenbewertung geht's in die Insolvenz jetzt wahrscheinlich. Wir nehmen auf, wir haben Montag, dem 30. Juni. Steht nicht so gut für Bilder AI. Was wir aber doch ganz interessant fanden und deswegen es mit in die Intro auch genommen haben. Der Gründer, Sachin Dugal, hat sich schon vor einigen Jahren so ein bisschen über Secondaries hat sich schon versorgt. Er hat verkauft, hat so etwa 20 Millionen Dollar schon eingesammelt für Anteile, die er frühzeitig verkauft hat. Das heißt, auch wenn die Firma jetzt dann pleite ist und keiner der Investoren Geld sehen sollte, für ihn ist es alles zwar ganz schlimm, aber vielleicht nicht ganz, ganz schlimm.
Nicht ganz, ganz schlimm für alle Leute, die jetzt gerade Fragezeichen auf den Ohren haben. Yes. Was sind Secondaries? Also ganz grundsätzlich, wenn der Gründer ein Unternehmen gründet, jetzt zum Beispiel auch, wenn bei dir, Paul, du als CEO von Morning Crunch hältst ja Anteile an der Firma und bei fremdkapitalfinanzierten Unternehmen ist es ja dann so, dass man dann Runde für Runde aufnimmt. Ne? Das fängt dann mit einer Pre-Seed-Runde, eine Seed-Runde, dann macht man vielleicht eine A. Mhm. Und das kann sein, das sind dann die sogenannten Sekundärtransaktionen, dass halt der Gründer oder auch Angestellte, passiert das auch meistens, früher Angestellte, dass die dann in den sogenannten Runden ihre Anteile in sogenannten Sekundärtransaktionen verkaufen. Und dadurch quasi schon, obwohl die Firma bisher keinen Exit gemacht hat, sozusagen an Geld kommen. Und das ist so diese sogenannte Sekundärtransaktion. Ja. Das wurde bei Builder AI, in dem Sinne kann man es ja dann sagen, erfolgreich gemacht, wenn dort 20 Millionen Dollar rausgekommen sind. und das ganze Unternehmen jetzt in der Insolvenz ist, spannend auf jeden Fall zu beobachten.
Und es erinnert so ein bisschen an einen anderen Fall von guten Secondary-Verkäufen, damals bei WeWork. Da wurden auch Secondaries in deutlich höherer Summe noch verkauft, bevor die Firma dann vor die Wand fuhr. Das heißt, genau, klingt immer so nach außen so ein bisschen ungerecht. Ja, dann ist da ein Gründer, der oder eine Gründerin verkauft Anteile und danach geht das Ding flöten. Das ist natürlich so nicht ganz richtig, weil also auch in ganz, 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 ganz vielen Fällen fahren die Unternehmen nicht vor die Wand. Also das heißt, muss da ein bisschen abschätzen, ist immer so ein bisschen gehässig, glaube ich, dazu sagen, der hat's outgecashed und dann das Ding vor die Wand gefahren. Aber klar, ich meine, ein bisschen Beigeschmäckler hat's immer, gerade für die Investoren, deren Geld jetzt den Eigentümer gewechselt hat, ohne dass dabei Wert geschaffen wurde.
Ich sehe es ähnlich wie du. Es ist ein ganz normaler Prozess und es ist halt eine Möglichkeit für entweder den Gründer. Ich weiß jetzt nicht genau, wie da die Informationen sind. Ich denke mal, dass der Gründer nicht der Einzige war, der damals Secondaries verkauft hat. Es ist halt für Mitarbeiter halt auch eine Option, frühzeitig sozusagen an der Wertentwicklung sozusagen. Das war ja immer, wenn man Anteile an einem Unternehmen hat, hast du das Ganze ja auf einem Papier. Das ist ja letztendlich alles gar nicht eingelöst, dieser Wert. Aber hast dann tatsächlich eine Möglichkeit, das zu tun. Deswegen, das ist eine vollkommen, ich sag mal, eine normale Art und Weise, wie das gang und gäbe ist. Deswegen, ich sehe es genauso wie du. Es hat natürlich ein Geschmäckle, aber es ist eher der Standard.
Yes, absolut.
Da du es angesprochen hast, kleine Filmempfehlung oder Serienempfehlung. Es gibt eine ganz gute Doku, beziehungsweise eher eine Serie über WeWork und den WeWork-Gründer. Sehr zu empfehlen.
Yes, kann ich nur beipflichten.
Gehen wir ins Bigger Picture und Paul, es dreht sich heute um Private Credit.
Genau, Private Credit hatten wir schon mal erklärt in einer Podcast-Folge vor einigen Wochen. Ich glaube, vielleicht trotzdem noch mal ganz kurz der Reminder. Es geht im Grunde darum, dass Unternehmen dass Privatinstitutionen Kredite vergeben an Unternehmen. Das heißt, du kaufst dich als Geldgeber nicht ein, indem du Anteile an dem Unternehmen kaufst, sondern du gewährst dem Unternehmen einen Kredit und setzt da eben Zinsen drauf. Das wird ausgehandelt zwischen Kreditnehmer und Kreditgeber. Und dieser Kredit, den du dann dem Unternehmen gewährt hast, den kannst du ja selbst weiterverkaufen. Also du kannst sozusagen die Schuldverschreibung weitergeben. Aber du hast, genau, also Hendrik, du bist ja immer auch der Meister der Definition. Vielleicht hast du da auch nochmal eine Definition.
Es ist an sich ist relativ simpel. Also ein Private Credit ist an sich ist eine nicht börsennotierte Anleihe. Die du sozusagen auch zeichnen kannst über einen Fonds. Also meistens ist es dann so, ja, es gibt natürlich diese Private Credit Transaktion. Paul, wie du es gerade schon richtig gesagt hast, dass meistens dann ein Asset Manager oder auch eine Bank oder meistens das dann auch quasi die gleiche Institution sozusagen Geld an ein mittelständisches Unternehmen gibt, verleiht sozusagen, ganz klassisch. Diese Kredite werden dann meistens in einen Fonds zusammengepackt und in diesen Fonds kann man dann investieren. Das ist sozusagen Private Credit beziehungsweise Private Debt, so wird's auch oft genannt.
Genau, und ist so ein bisschen das Gegenstück zu Private Equity, über das ja viel mehr berichtet wird, weil es irgendwie sagenumwobener ist, aber am Ende ist natürlich Private Credit auch ein boomender Markt und genau darum geht's. Und zwar ist dieser Markt 2025 jetzt schon, also im Vergleich zum Vorquartal, ist ja also von 2024 um 10 Milliarden gestiegen, also auf 60 Milliarden. Das heißt, deutliches Plus deutet darauf hin, dass auch gerade einige Unternehmen eben eher Kredite aufnehmen von Private Credit Unternehmen und vielleicht nicht von Banken oder anderen Geldgebern. Genau, deswegen ist ganz interessant, das zu beobachten. Ich weiß nicht, wie es bei euch ankommt, ist wahrscheinlich auch mit den Fonds relativ interessant, dass es immer mehr Private Credit Fonds auch gibt für die auch bei Privatanlegern Interesse finden.
Ja, absolut. Kann ich nur so bestätigen. Also wir haben jetzt mittlerweile, also bei Now auf der Plattform sind 2 Private Debt Fonds / Private Credit Fonds, haben letzte Woche einen gelauncht, 9 von Muzinich. Muzinich, für alle diejenigen, die es nicht kennen, ist New Yorker Investment Boutique, nennt sich das, bedeutet, die sind auch nur ausschließlich auf Private Credit spezialisiert. Aber genug des kleinen Werbeblocks, nein, also wir sehen es auch, dass immer mehr vermehrt auch Private Credit Fonds sozusagen in den Markt kommen. Muss man natürlich immer auch aufpassen, worein man dort investiert. Aber
Absolut richtig.
nichtsdestotrotz, am Ende steht's und fällt's ja auch immer mit dem Dealflow derjenigen Asset Manager. Und da sollte man einfach mal immer mal wieder auch drauf schauen. Und vor allem ganz wichtig, verstehen, worin man investieren möchte.
Yes, absolut richtig. Stichwort, worin man investieren möchte, vielleicht kurzer Ausflug noch im Bigger Picture, und zwar ins All, in die Raumfahrt.
Ausflug wirklich ins Bigger Picture.
Genau, ins ganz, ganz Bigger Picture. ESA Aerospace, vielleicht nur an der Stelle die Blumen, ist mit durch eine 150 Millionen Investment von US-Investor Todd Boehly zum Unicorn geworden. Bewertung über 1 Milliarde heißt das. Ist für Europa natürlich ein tolles Zeichen. Ist jetzt noch nicht ganz vergleichbar mit anderen Space Travel Unternehmen. Da gibt's ja auch ehrlicherweise nicht besonders viele. Aber ist trotzdem, glaube ich, starker Schritt. Deswegen viele Blumen und viele Glückwünsche an die ESA.
Ich wollte gerade sagen, du sagst europäisch, kann man ja ganz konkret sagen. Also ISA, der Fluss fließt ja bekanntermaßen durch oder an München vorbei. Es ist ein deutsches Unternehmen und da gehen die Glückwünsche gerne in den Süden der Republik.
Genau.
Gehen wir einen Schritt weiter, und zwar die EU zeigt sich bei großen M&A-Deals wie zum Beispiel Mars und Kellanova kritischer als US-Behörden. Paul, erklär doch mal ein bisschen, was geht da ab? Was ist mit meinem Mars?
Genau, dein Mars. Es geht um dein Mars-Bar. Wir kommen jetzt aus dem Space sozusagen. Es geht nicht um Space Travel und den Planet Mars, sondern das leckere Mars. und zwar geht es um eine Übernahme von Kellanova, der Firma, die auch Pringles und Pop-Tarts und so herstellt, durch Mars. Und in den USA ist der Deal relativ schnell abgehakt worden und durchgewunken worden von der Federal Trade Commission, also der FTC. In Europa ist das tatsächlich jetzt noch ein Thema. Die EU will sich das genauer anschauen, will verstehen, was das jetzt für Konsumenten bedeutet. Da geht es um Preisfragen, um Produktions- und Lieferketten und so weiter und so fort, um sicherzustellen, dass das eben für europäische Konsumenten auch wirklich ein guter Deal ist. Und das, was dann natürlich dahinter steht, und deswegen haben wir es jetzt hier auch dabei, ist, dass die Trump-Regierung relativ klare Signale gesendet hat an die FTC: Hey, bitte, wenn Deals nicht direkt negativen Impact haben auf das Leben von Amerikanern, dann macht da einfach einen Haken hinter und let's move on.
Das finde ich interessant.
Das kann man
interessant in der Definition, in dem Zusammenhang, weil wir ja über einen Produkthersteller sprechen, der sehr, sehr zuckerhaltige Lebensmittel macht. Und deine Definition fand ich gerade spannend, dass solange sie keinen negativen Einfluss auf das Leben von Amerikanern haben, dann go for it.
Oder? Das ist nämlich das Spannende. Also wenn das jetzt ein Deal gewesen wäre, irgendwo in kritischer Infrastruktur oder irgendwas, wo keiner einen Bezug zu hat im Alltag, dann wäre das wahrscheinlich gar nicht so aufgeschlagen. Dadurch, dass es ja wirklich relativ direkt mit dem Leben und Alltag von vielen Amerikanern zu tun hat und Menschen insgesamt, ist es natürlich schon eine spannende Frage, weil wie du sagst, das Risiko von Monopolen und so weiter müssen wir jetzt nicht vertiefen. Du hast einen RFK, also Junior, den Gesundheitsminister der USA, der auch für negative Äußerungen zu zuckerhaltigen Produkten bekannt ist. Deswegen etwas skurril, dass das jetzt so relativ fix durchging. Ich glaube, es war jetzt man kann das natürlich jetzt nicht 1:1 der Trump-Regierung zuschreiben, aber ich glaube, der Druck, der da kam, war schon klar zu sagen, hey, das ist ein Deal-Making-Country, also bitte macht doch auch Deals und verhindert sie nicht.
Ja, wir werden sehen, und ich meine, die einzige Innovation, die dann ja eh wahrscheinlich kommen wird, ist dann ja, dass deine Pringles dann nach Mars schmecken werden, vielleicht bald.
Ja,
oder andersrum. Oder andersrum.
Ja. Ich weiß noch, es gab mal Ausschwenker. Ich erinnere mich noch an die Currywurst, Funny Frisch Currywurst Chips bei der WM 2006, war das, glaube ich.
Ja, ich erinnere mich nur an die Werbung von Poldi und Schweini. Genau.
Genau, deswegen habe ich es im Kopf. Nee, was 2010 vielleicht, ich weiß nicht mehr, aber das waren die Hochzeiten von geschmackvollen Pringles. Geschmackvollen Chips.
Geschmackvollen Chips, ja, ich glaube, es hieß sogar irgendwie Currywurst Schranke. Ich weiß nicht, gibt's das noch? Gibt's das noch, Paul? Ich weiß es nicht.
Nee, ich glaube die Chips nicht mehr, aber Currywurst-Schranke kriegst du bei jedem gut sortierten Würstchen-Dealer im Ruhrpott.
Ja, das stimmt. Das stimmt natürlich. Auch hier ganz gut. Auch hier ganz gut.
Yes.
In Berlin. Jetzt aber, IPO-Radar, Paul. Welche Companies hast du mitgebracht?
Visma und PhonePe. Fang vielleicht mit letzterem an. Also PhonePe ist ein indisches Fintech-Gigant, kann man schon sagen, der bei einer 15 Milliarden Bewertung jetzt eben für 1,5 Milliarden an die Börse gehen will. Und das ist natürlich also für die indische Startup-Welt und Fintech-Welt ein totaler Schritt. Also es ist wie, wir haben ja schon öfter über Indien gesprochen, das ist auf jeden Fall ein großer Schritt.
Ja.
Genau. Und dann gibt es noch den geplanten Börsengang von Visma in London bei einer 22 Milliarden Bewertung.
Hol mal ganz kurz, genau, wer oder was ist Visma? Was machen die?
Genau, Visma ist vor allen Dingen ganz wichtig als Trikotsponsor von dem führenden Team bei der Tour de France.
Okay.
Jumbo Visma, aber eben auch cloud-basierte SaaS-Lösung für HR, Payroll, Abwicklung und solche Themen auf SMEs spezialisiert.
Sehr, sehr spannend. Habe ich nicht auf dem Schirm gehabt und ich muss mich leider outen. Ich schaue auch nicht so oft Tour de France und kenne die Teams nicht.
Das ist jetzt dein eigentlicher Start. Das Startsignal, das geht jetzt in den nächsten 2-3 Wochen wieder los. Vielleicht ist ja dieses Jahr das Jahr.
Ja, aber können wir auch nochmal einen Blick drauf werfen, wenn wir da irgendwelche Deal-Aktivitäten oder P-Aktivitäten in der Tour de France sehen, Paul. Ja. Können wir ja mal mitnehmen, ob da
Ich hab einen guten Freund, ein Freund von mir ist, das ist ein großer Lebenstraum, einmal ein Tour de France-Team zu kaufen, nur damit man im Auto hinter den Fahrern fahren kann, drin ein Bierchen trinkt und immer übers Mikrofon den Fahrradfahrer antreibt, die Berge doch bitte ein bisschen schneller hochzufahren.
Ja, ich glaube, das ist auch wahrscheinlich genauso passiert dort.
Genau, ich glaube, das ist ziemlich genau das der Reiz davon, ein Tour de France-Team zu besitzen.
Okay. Kommen wir zum Deep Dive, Paul. Und ich glaube, kein anderes Thema hätte jetzt so gut gepasst wie dieses. Ich glaube, es war Freitagmorgen. Das ist auf allen, also jeglichen Nachrichtendiensten, die Push-Nachrichten versenden, quasi auf mein Handy eingetrudelt ist. Und zwar, dass RTL Sky Deutschland übernehmen möchte.
So ist es, genau. Es war wirklich überall, vielleicht auch war meine LinkedIn-Community eher Richtung Medien tendiert und dementsprechend natürlich alle drüber gesprochen haben, aber sehr großer Deal in der Außenwahrnehmung, er ist auch sehr groß, es geht um 150 Millionen Euro, die RTL jetzt bezahlt für die Übernahme von Sky und noch weitere 377 Millionen, die in den nächsten 5 Jahren ausgezahlt werden können, das hängt so ein bisschen an so Performance-Faktoren, aber es ist natürlich in der Grand Scheme of Things, es ist kein gigantischer Deal, es ist aber ein Mediendeal und deswegen ist gewöhnlicherweise einfach wahnsinnig viel Öffentlichkeit drauf.
Genau, vielleicht so nochmal so einen Schritt zurück, also hol mich mal gern ab. Der Deal ist ja noch nicht in trockenen Tüchern.
Richtig, es geht jetzt aktuell noch es geht um Comcast, die verkaufen, es geht um Bertelsmann, die hinter der RTL Group stehen, also der Mutterkonzern von RTL und es geht eben um Sky selbst. Es gibt da jetzt noch Fragen rund um genaue Aufsetzung der Shareholder-Strukturen und der Earnouts, also wer wie übernommen wird und welche Rollen übernimmt. Und es gibt noch eine zweite Frage, die aber, wir haben sie gerade schon angesprochen, die eher externer Natur ist, und zwar die Frage rund um die Prüfung, ob das denn für den Konsumenten so gut ist, was da passiert, wenn jetzt auf einmal alle nur noch auf einer Plattform Formel 1 und Co. gucken können.
Ja, da kann ich tatsächlich direkt sagen, zumindest aus Fußballsicht finde ich das nicht verkehrt, weil man nur noch auf einer Plattform sozusagen Fußball schauen kann, aber das werden dann sicherlich die jeweiligen Instanzen prüfen. Genau, das einmal nochmal kurz vorweg. Also es ist sehr, 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 sehr konkret. Und nichtsdestotrotz schauen wir uns das mal so ein bisschen tiefer auch mal die finanziellen Kennzahlen an. Und zwar Sky Deutschland hat 11,5 Millionen Abonnenten und einen Jahresumsatz von knapp 2 Milliarden Euro. Hat jedoch, und ich glaube, da wurde es dann interessant für RTL, in den letzten Zeiten, in den letzten Jahren rote Zahlen geschrieben, Paul.
Genau, also ich meine, das haben wir schon auch öfter angesprochen und das kriegt man auch immer wieder in der Öffentlichkeit mit, dass das Streaming-Business ist wahnsinnig wahnsinnig umkämpft. Es ist ein wahnsinnig teures Geschäft, gerade was so in Kundengewinnung angeht und auch den Zukauf von Rechten. Also ganz, ganz viel Geld bei RTL und auch also vor allen Dingen bei Sky fließt in Rechte. Das heißt, vor allen Dingen in Sportrechte, die sind wahnsinnig teuer. Da geht es um Milliardendeals, teilweise über mehrere Jahre gestreckt.
Ja.
Diese Rechte musst du natürlich abschreiben über die Jahre. Und das heißt, deshalb hast du schon ziemlich was auf der Kostenseite stehen. Auf der Umsatzseite, 11,5 Millionen. Das klingt erstmal ganz, ganz toll. Also Subscriber, Nutzer. Aber das sind ja auch nicht alles vollpreisige Abonnenten, sondern da sind einige dabei, die, oder sehr viele, die in Probeabos sein werden, in rabattierten Abos, die rauschurnen, reinchurnen. Also das ist jetzt nicht kein Geschäft wie vielleicht im Handybereich, wo du sagst, alle 10 Jahre, Mensch, ich verwechsel jetzt mal meinen Provider, sondern bei, ich weiß nicht, du weißt es besser, 44,99 oder so im Monat, die man teilweise zahlt, bei manchen Streaming-Anbietern.
Ich glaube, die 44,99 ist so bei Sky, glaube ich, so, das ist das Standardding, ne, wenn du irgendwie alles hast. Also, ne, also bei Sky hast du dann ja Sport, Bundesliga, Cinema, glaube ich, noch irgendwie, wo du dann auch sehr viel über HBO zum Beispiel schauen kannst. Paramount gehört, glaube ich, auch mit irgendwie dazu. Ist alles, es gibt super viele Streaming-Anbieter, die dann irgendwie in irgendwelchen Abos mit da reinfließen. Und ich glaube, das ist auch das Stichwort, was, glaube ich, hier entscheidend ist. Es geht um Streaming. Denn RTL hat ja mit RTL Plus, muss man ja auch sagen, eine relativ erfolgreiche Streaming-Plattform, die eine gute Marktdurchdringung hat. Und das Ziel des, oder ein großes Ziel des Deals ist natürlich auch sozusagen diese Streaming-Plattform. Also bei Sky gibt es Sky Wow heißt die Plattform oder nur Wow sozusagen mit RTL Plus zusammenzulegen und dadurch einiges an Marktanteilen sozusagen zu vereinen
und auch einzusparen, also tatsächlich weil wir gerade von tiefroten Zahlen sprachen, also der Verlust letztes Jahr bei Sky waren ziemlich genau 270 Millionen und wenn du dann natürlich dagegen rechnest, dass RTL jetzt sagt, sie wollen jährlich 250 Millionen einsparen, siehst du schon ungefähr, wo es hinläuft. Also ich glaube, es geht ziemlich genau darum, die Verluste auszugleichen, die das Unternehmen jedes Jahr macht. Und das geht bei, wenn du zwei Streaming-Anbieter zusammenlegst, natürlich ganz gut. Was wir wirklich noch gar nicht wissen und deswegen auch hier nochmal das angemerkt, wie das dann im Offering aussieht. Heißt das dann, dass auf einmal das Abo von RTL Plus jetzt 90 Euro kostet, weil es ja zwei sozusagen sind, oder was kriegst du da, was kannst du dazu buchen, was musst du dazu buchen, all diese ganzen Themen, das ist alles ganz, ganz, ganz früh und wie wir RTL kennen und auch Sky, das wird wahrscheinlich 2, 3 verschiedene Testanläufe brauchen, bis man da was findet, was wirklich beim Nutzer dann gut ankommt. Aber das vielleicht nochmal vorweg, das ist wirklich zu früh, um sowas jetzt sich zu überlegen.
Ja, aber was wir sagen können oder was jetzt so kolportiert wurde, ist, dass RTL damit mit dem Deal der drittgrößte Streaming-Anbieter in Deutschland wird.
Genau. Und das, jetzt fragt ihr natürlich alle, wer sind denn die 1 und die 2? Und es sind Netflix und Amazon Prime, wie erwartet. Und gerade mit RTL, RTL jetzt im Rücken, ist die Frage, ob Sky mit den Rechten, die es hat, es schafft, mit Amazon Prime in dem Sportsegment zu konkurrieren. Also das ist ja dieses heiß umkämpfte, das ist das, wo Sky seine Rechte auch hält. Da ist ja auch Amazon Prime immer stärker interessiert. Das heißt, da ist so ein bisschen inhaltlich stärkere, sagen wir mal, Konkurrenz mit Amazon Prime. Ja. Und klar, ich meine, RTL hat eher auch über anderen Content eine Konkurrenz mit Netflix, also über Serien und Co. Das heißt, so ein bisschen dazwischen, würde ich mal sagen, positioniert sich jetzt dann RTL mit dem neuen Offering.
Ja, es ist spannend. Es ist spannend, weil ich würde für Sky, genau, also Sky bei Serien, ich glaube, man muss das ein bisschen differenzieren bei Serien, ja, stimme ich dir zu, das ist wahrscheinlich Amazon Prime und auch Netflix in der Konkurrenz. Bei Sport sehe ich bei Sky allerdings die größten Konkurrenten bei DAZN. Also ganz klar, da haben sie jetzt ja auch ihre, eigentlich die Originalerfindung von Sky, ihrer Bundesliga-Konferenz sozusagen verloren für die nächste Saison. Die wird auf DAZN ausgestrahlt. Was mich allerdings auch ein bisschen zu der Überlegung bringt, wie lange das dann mit DAZN auch weitergeht, weil wenn man sich dort die Geschäftsberichte anschaut, sind die roten Zahlen weitaus größer und dicker und fetter als bei Sky. Und es bleibt sicherlich spannend, wie du auch sagst. Also es sind einfach die Lizenzgebühren, die Streaming-Anbieter zahlen, vor allem auch für die Sportprodukte, die sie dann ja auch zeigen. Die sind einfach enorm.
Absolut, absolut. Und was ganz spannend ist, ist, dass diese Verträge über die Sportausstrahlungsrechte ja oft über Jahre laufen. Also Sky hält auch noch die Bundesliga, also allergrößten Teilen bis 28, also bis zur Saison 28/29. Das sind ja schon nochmal 2-3 Jährchen, und in der Formel 1 gilt das auch bis 2027. Das heißt, auch da liegen die Rechte erstmal jetzt vor. Genau, wie das jetzt genutzt wird, wir sprachen drüber, let's see. Aber klar ist, es geht um Synergien, und es ist auch klar in diesem Streaming-Geschäft, du brauchst einfach eine riesen Kundenbasis, um die Kosten sowohl auf Serien und Entertainment-Seite zu zahlen, als auch auf der Sportseite. Und das lohnt sich alles ja nur, wenn du wirklich in der Lage bist, genügend Nutzer vorne in den Funnel reinzubringen. Genau.
Das war absolut recht. Ja. Ich glaube, wie du auch gerade gesagt hast, ist, und da bist du dann auf jeden Fall auch eher der Experte in deiner LinkedIn-Bubble, wird sehr viel über Medien hoch und runter diskutiert. Und wenn man mal so einen Schritt zurückgeht, ja, du hast auch gerade schon gesagt, Bertelsmann ist ein Mutterkonzern von RTL oder hält den größten Teil der Anteile an RTL. Wie hieß denn das, dort einzuordnen?
Super Frage. Und vielleicht auch nochmal der Hinweis, Bertelsmann ist traditionelles Medienunternehmen, hat über die Jahre stark diversifiziert und hat verschiedenste Dinge dazugekauft. Buchverlage in den USA, Payment Provider in Indien und anderswo. Ja. Und eben auch RTL. RTL ist so ein bisschen das, würde man sagen, das Lieblings- und das Hassprojekt von CEO Thomas Rabe, der sowohl jetzt CEO von Bertelsmann ist, als auch von RTL, da reingesprungen ist mit der Hoffnung, dass er das da irgendwie richten kann, weil RTL über die Jahre zwar immer noch ein stabiles Kerngeschäft hat, aber eben auch abbaut. Und dass die Idee, so verstehen wir das jetzt auch von außen, ist zu sagen, hey, wir ziehen uns jetzt mit Sky einen relativ günstig einzukaufenden Konkurrenten mit ins Boot und haben damit die Chance, aus RTL tatsächlich nochmal einen Streaming-Anbieter zu machen, der dann langfristig vielleicht das deutsche Netflix oder wie auch immer werden könnte. Ja. Und das haben sie natürlich, wie gesagt, vor allen Dingen gemacht, weil die Kosten überschaubar sind, so sehr das jetzt nach sehr, 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 sehr viel Geld klingt, diese 150 Millionen, die sie jetzt fix zahlen. Bertelsmann macht so grob 19 Milliarden im Jahr Umsatz, macht 1 Milliarde Gewinn. Das heißt, das ist zwar kostspielig, jetzt 150 Millionen zu zahlen, aber es ist jetzt nicht so, dass wenn das schief gehen sollte, das ganze Haus, der ganze Konzern in sich zusammenbricht. Also es ist eine große Wette, aber es ist jetzt nichts all in, würde ich sagen.
Ja, ich glaube, du hast es auch gerade so ein bisschen angedeutet. Spannend wird es ja sein, also dass jetzt sozusagen die Konkurrenz aufgemacht wird Richtung US, jetzt als Medienmarke. Ich glaube, was ja RTL Plus, und ich habe es ja eingangs auch gesagt, RTL Plus an sich, der als Streaming-Anbieter ist ja relativ beliebt, auch in Deutschland, was ja vor allem dieser lokale Content zeigt. Ne? Also ich bin jetzt selber, oute ich mich schon wieder, schaue jetzt sehr, sehr wenig Reality-TV oder Scripted Reality.
Schade.
Das ist ja, du schon? Du schon, ne?
Ich schaue eigentlich von 24/7 nur Reality-TV.
Ja, dachte ich mir. Und das ist ja das, was RTL Plus auch relativ also sehr groß gemacht hat, ne? Dass da die Reality-TV-Serien irgendwie alle schon vorab zu sehen, zu streamen waren. Du konntest die anschauen, wann du willst, ohne Werbeunterbrechung, pipapo, so was man da einfach gewohnt ist. Und also strategisch gesehen finde ich es einen super spannenden Schritt. Und ich glaube, so ein bisschen, du hast das mitgebracht, denn es wurde ja auch irgendwie geschrieben, es war jetzt die letzte Ausfahrt für Sky. Wie sind denn so die Stimmen, die O-Töne aus der Medienwelt?
Also die sind zweigeteilt. RTL und auch Bertelsmann ist bekannt für eine sehr positive und optimistische und sagen wir mal PR-lastige Sprache, wenn es um so Auskommunikation geht. Das ist bei anderen Medienkonzernen manchmal ein bisschen direkter, Stichwort Springer. Bei aus dem Hause Bertelsmann heißt es natürlich, es wächst zusammen, was zusammenwachsen sollte und endlich sind wir vereint und jetzt gemeinsam, es wird ganz, ganz toll. Ja, das ist so die Perspektive, da gibt es dann einzelne Stimmen, die das natürlich genauso replizieren. Was aber schon relativ stark ist, ist die Kritik an dem Deal, besonders mit der Frage dahinter, was die rational ist dahinter. Also wir haben jetzt darüber gesprochen, ja, Synergieeffekte, okay, langfristig Streaming-Anbieter werden, Nummer eins, so richtig überzeugend, klar ist jetzt noch nicht, wie das funktionieren soll. Und die ganz, ganz kritischen Stimmen, da habe ich eine seniore Person aus dem Bertelsmann-Kosmos mitgebracht, die nicht genannt werden wollte, die gesagt hat, wir kombinieren unsere Probleme jetzt in einem Riesenproblem, also in ein One Giant Unwieldy Challenge, also in einem kaum zu bändigen Problem. Distressed Asset Sale Disguised as a Synergistic Power Play, also ein Asset, was ja kurz vor dem Kollaps steht, wird kombiniert mit einem sowieso schon schwachen Player RTL Plus und das Ganze verkauft als Synergie- und Skaleneffekt. Ja, das ist die sehr kritische Ecke. Du weißt natürlich nie bei solchen Stimmen aus dem Konzern, wer sich übergangen, hintergangen und auf die Füße getreten fühlt, deswegen immer etwas mit Vorsicht zu genießen. Aber ich glaube, die rationale Einsicht, dass das jetzt kein einfaches Zusammenwachsen wird und dass es da ganz, ganz viele Probleme geben wird, Fragezeichen zum Offering, zu den Angeboten, zu Bestandskunden, zu Rechten, die man hält, die man nicht hält und so weiter. Und natürlich zu US-Competitors, die viel mehr Geld haben. Werden wir sehen, wie sich das dann entwickelt und ob das tatsächlich ein Millionengrab wird für RTL.
Das werden wir definitiv beobachten und führt uns auch direkt zum Begriff der Woche, Paul, Wandelanleihe.
Genau. Und zwar ist es so, dass Unternehmen sich einkaufen können bei anderen, indem sie einfach Anteile kaufen. Das ist so der simpelste Weg. Ja, ich kaufe bei Now, kaufe mir Anteile und dafür gibt's Geld. Die Alternative ist hier eben eine der Alternativen ist eine Wandelanleihe. Das ist eine Anleihe, bei der die Aktien des Emittenten umgewandelt werden können. Das heißt, du gibst eine Anleihe heraus und hast die Möglichkeit, diese Anleihe zum späteren Zeitpunkt umzuwandeln in Anteile im Unternehmen.
Was genau ist der Vorteil?
Du steigst ein, zu einem bestimmten Aktienkurs, du kaufst eine Anleihe von einem Unternehmen, von einem börsengelisteten großen Unternehmen, wie Bayer jetzt, das gerade in der Krise steckt, und hast dann, wenn alles ganz, ganz toll läuft, in 3 Jahren die Möglichkeit, nicht nur deine Anleihe zurückzubekommen, sondern sie eben in Anteile dieses Unternehmens zu wandeln. Und dann profitierst du von der Kurssteigerung dieser Aktie.
Lieben Dank für die Erklärung. Und wir schließen ab heute mit der Zahl des Tages. Es geht um RTL und Sky, so wie es gerade mit Deep Dive ja ging. 2,5 Milliarden Euro, das ist die Zahl des Tages und auch die geplanten jährlichen Investitionen von RTL und Sky nach der Fusion in Deutschland, Paul.
Genau. Und wir können uns denken, die 2,5 Milliarden fließen größtenteils wahrscheinlich in Sportrechte und vielleicht auch die ein oder andere Abfindung, die fällig wird, wenn man 250 Millionen Jahreskosten reduzieren will.
Das finde ich auch spannend, zumal du ja gerade gesagt hast, wie viel Umsatz Sky gemacht hat, beziehungsweise auch Bertelsmann, da sind 2,5 Milliarden dann doch schon eher eine größere Hausnummer.
Genau, das ist schon eine ordentliche Zahl. Deswegen auch da mal, wir sind gespannt, ob das auch wirklich so kommt. Oft ist das natürlich ein tolles Signal an nach draußen und nach drinnen, wenn man sagt, wir investieren ganz, 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 ganz viel. Schauen wir mal ab, wie das auch dann so, warten wir mal ab, wie das sich entwickelt.
Sehr gut. So, ich glaube, wir machen zu, Paul. Ich glaube, ich schaue auch, habe auch ein bisschen auf die Uhr geschaut. Wir sind jetzt über eine halbe Stunde dabei. Also gerne Zuschriften zu eurer Meinung zum Deal Sky und RTL, wie immer direkt an Paul richten oder auch einfach bei LinkedIn schreiben. Dann genau. Paul, lieben Dank für deine Zeit, für die Erklärung. An alle Zuhörerinnen und Zuhörer, lieben Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.
Ciao.
Den Deals Crunch gibt's auch als tägliches Briefing. Einfach auf morningcrunch.de anmelden. Der Podcast erscheint jeden Donnerstag, überall, wo es Podcasts gibt. Jetzt abonnieren, um keine neue Folge zu verpassen. Deine Hosts, Hendrik Schmidt, Head of Growth by Now und Paul Ostwald, CEO von Morning Crunch. Deine Redaktion, Sina Schnepper, Gregor Becker und Roland Lindenblatt. Deine Produktionsleiterin, Hilal Yildiz. Deine Anlaufstelle bei Fragen, pos@morningcrunch.de.